Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Sage mir also, o Menexenos, was ich dich fragen werde. Ich trage nämlich von Kindheit an ein großes Verlangen nach einer Sache, wie denn jeder so die seinige hat. Denn einer hat große Lust, Pferde zu haben, einer Hunde, einer Geld, einer Ehre. Ich aber bin gegen alle diese Dinge ziemlich gleichgültig, dagegen aber auf den Besitz von Freunden ganz leidenschaftlich. Und einen guten Freund zu haben, wäre mir lieber als die beste Wachtel oder der beste Hahn von der Welt.
In organischer Folge wird nun von der Freundschaft zu sprechen sein, denn sie ist irgendwie eine Trefflichkeit menschlichen Lebens oder eng mit ihr verbunden. Und weiter, sie ist in Hinsicht auf das Leben in der Gemeinschaft höchst notwendig. Denn ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße. Gerade den reichen Leuten und denen, die Amt und Herrschaft haben, tun Freunde bekanntlich besonders Not.
All jene menschlichen Beziehungen nämlich, die aus geschlechtlichem Bedürfnis oder Gewinn streben, aus öffentlicher oder persönlicher Notwendigkeit entstehen und gepflegt werden, sind umso weniger schön und edel und daher umso weniger wahre Freundschaften, als sich hier andere Gründe, Zwecke und Erwartungen beimischen.
Der hohe Geist der Freundschaft. Zusammenschreiben über Dichterfreundschaften von Tobias Lehmkuhl.
Platon, Aristoteles, Montaigne. Die größten Denker haben sich mit dem Wesen der Freundschaft beschäftigt, haben ihren Wert für das menschliche Zusammenleben hervorgehoben. Auch in der Literatur ist Freundschaft seit frühesten Zeiten ein zentrales Thema. Man denke nur an Gilgamesch und Enkidu im Gilgamesch-Epos oder Achill und Patroklos in der Ilias. Selbst unter Dichtern, diesen gemeinhin als Eigenbrötler geltenden oder gar als Neidhammel verschrienen Wesen, gibt es wahre und große Freundschaften. Die in der deutschen Literatur bekannteste und vielleicht auch produktivste ist die zwischen Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller.
Im Grunde genommen ist die Freundschaft zwischen Schiller und Goethe die Geschichte einer großen Unwahrscheinlichkeit.
Ernst Osterkamp, emeritierter Professor für Germanistik an der Humboldt-Universität Berlin. Autor zahlreicher Monographien zur Literatur des 19. Jahrhunderts. Verfasser des Aufsatzes »Wir – Was Goethe und Schiller unter Freundschaft verstehen«.
Man darf ja nie vergessen, dass es einen gewaltigen lebensgeschichtlichen und auch sozialen Abstand zwischen den beiden gegeben hat. Der eine war Geschichtsprofessor in Jena, nach einer wilden Vorgeschichte als Protagonist des literarischen Sturm und Drang, als Dramatiker. Der andere war schon längst Minister in Weimar, war geadelt und war 10 Jahre älter. Und das darf man nicht vergessen. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Also da ist eine lebensgeschichtliche, aber auch eine dichtungsgeschichtliche Asymmetrie zwischen zwei Autoren, die einander beobachtet haben, aufmerksam beobachtet haben, von Schillers Seite vermutlich auch eifersüchtig beobachtet haben, denn Schiller war ein ausgesprochen ehrgeiziger Autor, was gar nicht gegen ihn spricht, ganz im Gegenteil.
Begegnet sind sich Goethe und Schiller schon früh, im Jahr 1779, als Goethe, von einer seiner Schweizer Reisen heimkehrend, in Stuttgart einen Zwischenstopp einlegt. Der württembergische Herzog Karl Eugen führt ihn und seinen Dienstherrn, den Weimarer Herzog Karl August, durch die Hohe Karlsschule, eine Art Elite-Internat, in der auch Schiller unterrichtet wird. Zu einem Gespräch zwischen dem Schüler und dem etablierten Dichter kommt es freilich nicht. Zu ihm kommt es erst 15 Jahre später, als Schiller mit den Räubern und dem Don Carlos eine Art Literaturstar ist. Goethe freilich hat zu diesem Zeitpunkt seine frühen Werke, den Götz und den Werther, bereits hinter sich gelassen und seinen intellektuellen wie ästhetischen Horizont stark erweitert.
Er ist ein Mann der Anschauung, nicht nur der Empirie, sondern auch der Anschauung. Deshalb sind für ihn die bildenden Künste so wichtig, insbesondere die Malerei, aber auch die Bildhauerei, auch die Architektur, alles das, was Kunst mit Anschauung verbindet. Und das ist Schiller dem spekulativen Geist auf der anderen Seite sehr fremd und fern. Schiller ist in dieser Zeit etwas geworden, was Goethe auch eher unheimlich ist, nämlich Historiker. Goethe hat ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zur Geschichte und hat irgendwann mal gesagt, ich zitiere das jetzt, ein bisschen ungeschützt, Geschichte schreiben heißt, sich die Geschichte vom Halse zu schaffen. Also sozusagen den Druck der Vergangenheit loszuwerden und sich der Gegenwärtigkeit zuzuwenden. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Denkformen.
Schiller singt in »Die Freundschaft« ein Loblied derselben. Und er stellt sie dabei über das Klein-Klein naturwissenschaftlicher Forschung.
Freund, genügsam ist der Wesenlenker, schämen sich kleinmeisterische Denker, die so ängstlich nach Gesetzen spähen. Geisterreich und Körperweltgewühle wälzet eines Rades Schwung zum Ziele, hier sah es mein Newton gehen. Sphären lehrt es, Sklaven eines Zaumes, um das Herz des großen Weltenraumes Labyrinthenbahnen ziehen. Geister in umarmenden Systemen nach der großen Geistersonne strömen, wie zum Meere Bäche fliehen. War's nicht dies allmächtige Getriebe, das zum ew'gen Jubelbund der Liebe unsere Herzen aneinander zwang?
Goethe und Schiller werden sich nach Goethes Rückkehr aus Italien 1788 wieder begegnen. Aber es kommt erst einmal zu keinem näheren Kontakt. Schiller schaut skeptisch zum großen Goethe auf, sieht ihn durchaus als Konkurrenz. Und ebenso ergeht es Goethe mit Schiller.
Nach meiner Rückkunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Bestimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, unbekümmert, was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, fand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider solche, die mich äußerst anwiderten. Ich nenne nur Heinses Adingello und Schillers Räuber. Jener war mir verhasst, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und aufzustutzen unternahm. Dieser, weil ein kraftvolles, aber unreifes Talent gerade die ethischen und theatralischen Paradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte.
Dann kommt noch hinzu, dass Schiller stark unter dem Einfluss der kritischen Philosophie seiner Zeit stand, insbesondere Kants. Das heißt, er war ein spekulativer Kopf, er kam vom Begriff her und Goethe kam von der Anschauung her. Und da ist es sehr, sehr schwer, einen gemeinsamen Punkt zu finden. Ein entscheidender Moment war der, als Goethe in Jena über die Urpflanze, sein Konzept der Urpflanze, im Rahmen seiner biologischen Studien gesprochen hat. Und Schiller ihm auf dem Nachhauseweg erklärt, dass diese Urpflanze eben nicht Anschauung ist, sondern dass sie eine Idee sei. Worauf Goethe ausgesprochen unwirsch reagierte und sagte, es kann ja für ihn nur gut sein, Ideen zu haben, die er auch noch anschauen könne. Da merkt man, das Ganze hätte in eine Kommunikationskatastrophe führen können. Auf einmal merken die oder bekommen bestätigt, wie unterschiedlich sie ticken. Und gerade dieses Element wird dann zu einem Incitament, wenn man so will, der wechselseitigen Attraktion. Man stellt fest, dass man sich ergänzen kann, von unterschiedlichen Polen kommt. Das setzt natürlich einen Annäherungswillen und ein Annäherungsvermögen voraus. Und über dieses Annäherungsvermögen verfügte Schiller.
Schiller ist inzwischen Professor in Jena, eine Tagesreise von Weimar entfernt. Und er plant eine neue literarische Zeitschrift, die Horen. Die wichtigsten Autoren der Zeit sollen als Mitarbeiter gewonnen werden Und ohne Goethe, den anerkannt größten, berühmtesten Dichter, ergäbe solch ein ehrgeiziges Unternehmen wenig Sinn. Deshalb wendet er sich, seine persönlichen, von Skepsis und durchaus auch Neid geprägten Empfindungen zurückstellend, in einem Brief an den Geheimen Rat.
Beiliegendes Blatt enthält den Wunsch einer sie unbegrenzt hochschätzenden Gesellschaft, die Zeitschrift, von der die Rede ist, mit ihren Beiträgen zu beehren, über deren Rang und Wert nur eine Stimme unter uns sein kann. Der Entschluss, euer Hochwohlgeboren, diese Unternehmung durch ihren Beitritt zu unterstützen, wird für den glücklichen Erfolg derselben entscheidend sein. Und mit größter Bereitwilligkeit unterwerfen wir uns allen Bedingungen, unter welchen sie uns denselben zusagen wollen.
Es sind nicht nur die äußerst großzügigen finanziellen Bedingungen, die Goethe bei seiner Entscheidung helfen. Es ist das Wir dieses Anschreibens. Der Herausgeberkreis um Schiller mit den Brüdern Humboldt und Johann Gottlieb Fichte, der ihn reizt, etwas Neues zu wagen und aus seinem gewohnten Kreis auszutreten. Er verspricht sich einen Anstoß für die Arbeit am Wilhelm Meister, die ins Stocken geraten ist, wie er überhaupt die, seiner Meinung nach, ins Stocken geratene poetische Ader in sich wieder zum Fließen bringen möchte. So kommt es zu jenem von ihm glücklich genannten Ereignis der erneuten und diesmal entzündenden Begegnung mit Schiller am 20. Juli 1794 in Jena. Kurz darauf bringt der Jüngere die Unterschiede zwischen beiden pointiert zu Papier.
Weil mein Gedankenkreis kleiner ist, so durchlaufe ich ihn eben darum schneller und öfter und kann eben darum meine kleine Barschaft besser nutzen. Und eine Mannigfaltigkeit, die dem Inhalte fehlt, durch die Form erzeugen. Sie bestreben sich, ihre große Ideenwelt zu simplifizieren. Ich suche Varietät für meine kleinen Besitzungen. Sie haben ein Königreich zu regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen, die ich herzlich gern zu einer kleinen Welt erweitern möchte.
Goethe, er fühlt sich verstanden, so wie er sich vielleicht von niemand sonst verstanden gefühlt hat, nämlich von einem, der ihn im Grunde genommen ja bekämpft. Nicht bekämpft, sondern das andere repräsentiert. Und da sieht er eine Chance. Eine Strategie der wechselseitigen Herausforderung und Ergänzung auf der Basis, und das ist ja das psychologisch Entscheidende, auf der Basis eines zu erringenden wechselseitigen Vertrauens, das vorher nicht existiert hat. Und auf einmal ist dieses Vertrauen da, dadurch, dass Goethe auf einmal gespürt hat, da ist jemand, der sich wirklich um mich bemüht, ohne zu verdecken, dass er ein ganz anderer ist.
Jahrelang, so scheint es, hatten sich die beiden umschlichen. Jetzt aber mit einem Mal springt der Funke über. Für Tage und Wochen besucht Goethe Schiller in Weimar. Sie schreiben, bevor Schiller von Goethe befördert von Jena nach Weimar zieht, einander lange Briefe, sehen sich phasenweise fast täglich. Und sie arbeiten zusammen, nicht nur an den berühmten Xenien. Goethe ermutigt Schiller, sein Wallenstein-Projekt weiter zu verfolgen und gibt ihm seinen Wilhelm Meister zur Kommentierung. In mehreren Briefen formuliert Schiller ausführliche Kritik.
Es wird immer von der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller wie von einer Selbstverständlichkeit gesprochen. Das ist sie eben nicht. Und das spiegelt sich meines Erachtens darin, dass in diesem Briefwechsel der Begriff Freund ein eher marginaler Begriff ist. Warum ist das so? Meines Erachtens sollte man dabei bedenken, dass in dieser Zeit der 90er Jahre, dem ja der große Bruch der Französischen Revolution fast unmittelbar vorangegangen ist, sich ein Bruch zu der empfindsamen Kultur der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ergeben hat, wo es regelrecht einen Freundschaftskult im Zeichen der Empfindsamkeit gegeben hat. Eine gewaltige Konjunktur des Freundschaftsbegriffs. Mit anderen Worten, der Freundschaftsbegriff ist in dieser Zeit abgenutzt. Er ist ein allgegenwärtiger Begriff. Und das, was sich jetzt zwischen Schiller und Goethe entwickelt, ist etwas viel zu Besonderes, etwas viel zu Spezielles, etwas, ja, wie soll ich sagen, die Entstehung von etwas vollkommen Unerwartetem und Einzigartigem, und das würde durch einen Passepartout-Begriff wie Freundschaft vollkommen überdeckt werden.
Viel Glück zum neuen Jahre. Lassen Sie uns dieses zubringen, wie wir das vorige geendigt haben, mit wechselseitiger Teilnahme an dem, was wir lieben und treiben. Wenn sich die Gleichgesinnten nicht anfassen, was soll aus der Gesellschaft und der Geselligkeit werden? Ich freue mich in der Hoffnung, dass Einwirkung und Vertrauen sich zwischen uns immer vermehren werden. Hier der erste Band des Romans, das zweite Exemplar für Humboldts. Möge das zweite Buch Ihnen wie das erste Freude machen. Das dritte bringe ich im Manuskript mit. Die Gespenstergeschichten denke ich zur rechten Zeit zu liefern. Auf Ihre Arbeit bin ich voller Verlangen. Meyer grüßt. Wir kommen wahrscheinlich sonntags, den 11. In der Zwischenzeit hören Sie noch von mir. Leben Sie recht wohl. Weimar, den 3. Januar 1795. G.
Da eben der Mann der Spekulation, dort der Mann der Anschauung. Und Sie versuchen, sich jetzt zu nähern und zusammenzufinden zu einer Position, die sich eigentlich nur in dem grammatischen Begriff des Wir sedimentieren lässt. Aber ein Wir, von dem Goethe immer voraussetzt, dass es sozusagen die grammatische Einheit von Gegensätzen ist, während Schiller daran arbeitet, eine emotionale Verschmelzung herzustellen. Dass es dann am Ende auch eine emotionale Verschmelzung oder eine emotionale Übereinkunft, würde ich eher sagen, ist, die auf Vertrauen beruht, das steht gewiss außer Frage. Aber es bleibt immer die Unterschiedlichkeit der Positionen bestehen. Das heißt, es ist eine Nähe, die auf einem Distanzbewusstsein beruht, auf der Fähigkeit, den anderen anders sein zu lassen.
Schiller und Goethe sind nicht das einzige bedeutende Freundschaftspaar der deutschen Literaturgeschichte. Friedrich Hölderlin, Schelling und Hegel bilden für kurze Zeit im Tübinger Stift einen Freundes- und Schaffensbund. Im 19. Jahrhundert werden die Dichterfreundschaften dann immer zahlreicher. Ob Lord Byron und Percy Bysshe Shelley, Gustave Flaubert und Georges Sand, Arthur Rimbaud und Paul Verlaine, die Bedeutung, die Freundschaften für das Leben und Schreiben der Autorinnen und Autoren haben, lässt sich kaum unterschätzen. Dabei könnten die Freundschaften kaum unterschiedlicher sein. Amoureuse Liaison bei Verlaine und Rimbaud, professioneller Bund in einem zuweilen feindlichen Literaturbetriebsumfeld bei Sand und Flaubert, ein Quell gegenseitiger Inspiration wie bei Byron und Shelley.
Eine so genaue Analyse wie die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller durch Ernst Osterkamp haben die wenigsten Dichterfreundschaften erfahren. Sie erscheint uns heute als besonders, da es sich um zwei starke Persönlichkeiten handelt, getrennt zudem durch ein soziales Gefälle.
Anders die Freundschaft zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf. Sie ist über viele Jahre von großem Einverständnis geprägt, das schließlich von den politischen Zeitläuften torpediert wird.
Kennengelernt haben die sich 1959 oder Anfang 1960 in Halle.
Sabine Wolf, stellvertretende Leiterin des Archivs der Akademie der Künste Berlin und Herausgeberin des Briefwechsels zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf.
Sarah Kirsch hat ja in Halle studiert, Biologie, und dann im Schlepptau ihres damaligen Mannes Rainer Kirsch mit in die Arbeitsgemeinschaft junge Autoren gegangen, die zeitweise dann Gerhard Wolf leitete. Beide Wolfs, die waren zwischen 59 und 62 in Halle, hatten da sozusagen auf den Spuren des Bitterfelder Weges, sind da in Betriebe gegangen. Und Christa Wolf hat ja dann den geteilten Himmel da sozusagen, hat ihren Stoff dafür gefunden. Und Gerhard Wolf hat eigentlich Sarah Kirsch zuerst kennengelernt und hat sie dann eigentlich als talentiert auch erkannt. Und beide Paare, Ehepaare, die Wolfs, die Kirsch, haben sich dann angenähert, befreundet. Und aus dieser Zeit gibt es keine Briefe, weil man sich ja getroffen hat.
Erst aus der Zeit, als die Kirschs in Ost-Berlin die Wolfs in Kleinmachnow zwischen Potsdam und West-Berlin wohnen, sind die ersten Freundschaftsbriefe erhalten. Schreibt Sarah Kirsch, Christa und Gerhard gemeinsam, spricht sie sie mit »Liebe Wölfe« an. Richtet sie sich nur an Christa, nennt sie sie »Viel Liebe Christa«. Und auch die Vielgeliebte nennt jene, wenn sie nicht gerade beide Kirschen anspricht, ihre »Viel Liebe Sarah«. Wolfs Neigung, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren, was später bedeutsam für das Quartett sein wird, kommt in einem Brief vom 30.12.1973 zum Ausdruck.
Viel Liebe Sarah, es ist ja ziemlich klar, warum es den Frauen nicht erlaubt sein durfte, die Weltgeschichte selber zu machen. Dann hätten sie machthungrig werden müssen, das heißt über kurz oder lang liebesunfähig. Das heißt, nicht in der Lage, Kinder über deren erste Jahre zu bringen. Das heißt, die Menschheit wäre noch früher wahnsinnig geworden und hätte sich zum Aussterben gebracht. Es ist schon alles weise eingerichtet. Lass man gut sein.
Ich glaube, dass der Gerhard Wolf immer dabei war, aber die Briefe zwischen Gerhard Wolf und Sarah Kirsch sind eher geschäftlicher Art oder der Art, dass es um Lyrik ging, um Gedichte, um Zusammenstellungen für Bände. Und die Briefe zwischen Christa Wolf und Sarah Kirsch drehen sich natürlich um die Liebe, um den Alltag, Befindlichkeiten, um die Politik. Ja, da geht es dann doch sehr rein ins Existenzielle, wenn man so will.
Sarah Kirsch an Christa Wolf. Thielen-Hemme, 21.12.89. Liebe Christa, seht auf Rumänien, da geht der Teufel noch um und kein Königsmörder weit und breit, nur das Volk wird breit gewalzt. Ich hab bloß immer Angst, dass du dich kaputt machst. 40 Briefe am Tag sind doch grauenvoll. Und diese Jakobiner-Ausschüsse, wo man in furchtbare Augen schaut, ich dränge mich nicht nach dergleichen. Bin froh, dass ich weit weg bin. Staaten sind grässliche Dinger. Und zurzeit würde ich gerne meine sogenannte Staatsbürgerschaft tauschen. Wogegen? Deutschland kann ich nicht mehr hören.
Beide, so meine ich, sind ja sehr unterschiedlich gewesen im literarischen Ausdruck. Sarah Kirsch als Lyrikerin, die auch Prosa geschrieben hat. Christa Wolf eigentlich als Romanautorin und Essayistin. Beide haben völlig unterschiedliche Schreibweisen gehabt und haben sich da eigentlich auch ihr jeweiliges Feld überlassen. Also es gibt schon auch Reaktionen auf die jeweiligen Veröffentlichungen, aber ich würde nicht sagen wollen, dass es gegenseitige Beeinflussungen gab. Es gab schon Motive, die man herausfinden kann. Christa Wolf hat zum Beispiel im Sommerstück, als sie den Sommer 1975 in Mecklenburg auf dem Lande noch einmal reflektiert, resümiert, einige Anklänge an Gedichte von Sarah Kirsch dort eingearbeitet. Aber ansonsten haben sie beide doch, glaube ich, ihr Feld beackert. Und das war auch, glaube ich, gut für die Freundschaft, dass es da keine Konkurrenz gab.
Diesen Sommer 1975, den sie gemeinsam mit weiteren Freunden auf dem Land verbringen, die Wolfs hatten ein Haus in Neumeteln nahe Schwerin gekauft, muss von seltener Schönheit und Eintracht gewesen sein. Vielleicht leuchtete er in der Erinnerung auch deswegen so strahlend, weil es bald danach mit der Biermann-Ausbürgerung 1977 umso dunkler wurde im Literaturbetrieb der DDR. Auch Sarah Kirsch hält diesen Sommer literarisch fest in ihrer Erzählung »Allerlei Rau«, die 1988, ein Jahr vor Christa Wolfs Sommerstück, erscheint.
Vor diesem unvergesslichen Haus konnten wir stundenlang, mitunter auch tagelang, auf den Stühlen verschiedener Epochen um einen freigebigen Tisch großer Ausdehnung sitzen, auf welchem jetzt unser Apfelkuchen den Ehrenplatz einnahm. Unter Freunden, deren Freunden, sehr vielen Kindern, die alle in der Halbwelt Berlins ansässig waren, wie damals ich selbst mit meinem lieben Sohn. Wenn schließlich der Mond, das Uhu-Ei, deutlich am Himmel erschien, kam immer mehr Leben und Witz unter uns. Wir sprachen viel von den künftigen Zeiten, ihren schwerlichen Reisen oder den Vorteilen preußischer Zensurgesetzgebung, weil sie da festgeschrieben zu umgehen doch waren. Und danach sangen wir mehrfache zweistimmige Lieder und Christa und Gerhard wussten stets alle Strophen.
ganz anders, betrachtet sie sozusagen wie unter einer Lupe da diese Geselligkeit. Aus meiner Sicht distanzierter, während Christa Wolf wesentlich emotionaler diesen Sommer beschreibt und im Schreiben auch noch involviert ist in die Brüchigkeit der Freundschaften, in die Gefährdungen, in das Gute wie in das ja schon beginnende, zerfallende, wenn man so will. Das ist allerdings wirklich eine Besonderheit, dass beide Autorinnen diesen Sommer eben in ihrer Art und Weise literarisch verarbeitet haben.
Auch wenn es auf literarischem Gebiet zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf wenige Überschneidungen gibt, so sind beide doch Teil einer literarischen Szene. Man stärkt und bestärkt sich gegenseitig, während die Literatur durch die Politik zunehmend unter Druck gerät. Kirsch und Wolf gehören zu den Erstunterzeichnerinnen der Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, stehen also auf derselben Seite. Und doch begann hier der Riss in ihrer Beziehung. Sarah Kirsch reiste unter dem Druck, den die SED auf Unterzeichner ausübte, aus der DDR aus und lebte die nächsten beiden Jahre unter dem südlichen Himmel Italiens.
Sarah Kirsch ging ja nach Rom, hat da zwei schöne Jahre verbracht. Und in dieser Zeit hat, so ist es zumindest in den Briefen nachlesbar, hat Christa Wolf eine gewisse Entfernung schon konstatiert. Also die Frage, ob man sich denn noch kennte, ob man, wenn man unter unterschiedlichen Himmeln lebt, ob man da noch befreundet sein kann. Sarah Kirsch widerspricht dem in den Briefen und geht da ganz schön brüsk auch vor. Christa Wolf möge nicht denken, dass sie sich verändert hätte. Sie sei ja immer noch dieselbe und ihr sei es wie gestern, dass sie in der Friedrichstraße bei ihnen am Küchentisch gesessen habe. Aber ja, es gab die Entfernung, die räumliche und auch dann natürlich die gesellschaftliche. Christa Wolf hat sich weiter in der DDR arrangiert, wenn man so will. Sie war unter Beobachtung, sie konnte nicht mehr in öffentlichen Einrichtungen lesen, in staatlichen Einrichtungen zumindest nicht, nach der Biermann-Ausbürgerung. Sarah Kirsch konnte wesentlich rigoroser natürlich da sich artikulieren und hat schon auch gesehen, dass Christa Wolf versuchte, beide Welten zu leben.
Christa Wolf an Sarah Kirsch. Berlin, 25.01.79. Viel liebe Signora, du, es sind schon ganz andere im Süden hängen geblieben und in Sonne und Liebe und Faulheit verdorben und vergangen. Na, du wirst schon wissen, was dir gut tut, aber in diesem kalten Winter denken wir doch manchmal, ob nun die Sarah nicht friert ohne ihren Wintermantel. Wenn du aber kommst, wollen wir uns bald sehen und unsere früheren Menschen, an die wir uns erinnern, mit den heutigen vergleichen, ja? Man selber merkt ja die Veränderungen nicht immer gleich. Und ich denke mir, dass die Veränderungen bei Menschen, die ein Jahr lang unter so verschiedenen Himmeln gelebt haben, sehr deutlich werden müssen.
Und ja, es gab dann Animositäten, ich würde sagen, von Seiten Sarah Kirsch, die aber dann auch noch mal überbrückt wurden, also in den 80er Jahren durch das Landleben, was beide dann auf ihre Art und Weise, Christa Wolf in Mecklenburg, Sarah Kirsch in Dithmarschen, lebten. Und manches blieb dann eben auch ausgespart in der Korrespondenz, mögliche Konfliktpunkte.
Die Zärtlichkeit im Ton der Briefe Sarah Kirschs schwindet. Auch in ihren Tagebüchern wird sie zunehmend brüsk. Als dann die Mauer fällt, Christa Wolf sich für einen dritten Weg einsetzt und Was bleibt veröffentlicht, ist für Sarah Kirsch eine Grenze überschritten. Sie schließt sich zwar in der Öffentlichkeit den Anfeindungen nicht an, die Wolf vor allem in westdeutschen Feuilletons erfährt. Sie schreibt aber an Gerhard Wolf einen Brief, in dem sie den Ratschlag erteilt, Christa solle die Politik lieber bleiben lassen und etwas Anständiges schreiben. Oder auch etwas Unanständiges. Im Tagebuch des Jahres 1990 wird sie noch deutlicher.
Christa sagte im Fernsehen, wo ich sie auch noch sah in einer Diskussion mit Oberschülern, ihr wäre es gelungen, sich in der DDR von Staat und Partei unabhängig zu machen. Deshalb hätte sie nicht weggehen brauchen wie andere, die damit Schwierigkeiten gehabt hätten. Blödes Gerede. Was lügt sie sich doch zentnerweis was in die Tasche? Und Christa sollte sich schämen, anstatt die Freiheitskämpferin zu mimen. Eine arme Verfolgte. Man kann wirklich nicht so viel essen, wie es zum Kotzen gäbe.
Christa Wolf hätte die Freundschaft gerne aufrechterhalten, auch trotz der unterschiedlichen Auffassungen von der gesellschaftlichen Entwicklung. Aber es kam dann die Stasi-Thematik auf, noch nicht im Zusammenhang mit Christa Wolf, sondern mit einem Freund aus dem Kreis, der da in Mecklenburg zusammengekommen war. Und Sarah Kirsch war da äußerst rigoros, während Christa Wolf zunächst dafür plädierte, die andere Seite anzuhören und nicht den Schlagzeilen sofort zu vertrauen. Und Sarah Kirsch konnte dieses, wie soll ich sagen, Abwägende, was Christa Wolf da leitete, gar nicht mehr vertragen.
War ein bisschen traurig, wohl weil ich mich von Christa nun gänzlich getrennt habe. War ja auch nicht die real existierende, denke ich mir. Nun ist Schluss und ich will davon gar nichts mehr hören. Ratsch und Ade. Hab schon ganz andere Leute verloren.
In Das simple Leben berichtet Kirsch, wie sie Christa Wolf, die sie nun Frau Lupus nennt, im Fernsehen sieht und den Schuh nach ihrem Bild wirft. Gerhard Wolf kommt noch 2020 in einem seiner letzten Interviews auf diese Freundschaft und ihr trauriges Ende zu sprechen.
Das hat sich erledigt mit Sarah Kirsch, die wollte mit der DDR zum Schluss gar nichts mehr zu tun haben, ne? Und hat das von sich aus abgebrochen. Ich hatte sie als Dichterin zuerst kennengelernt, ging nach Biermann weg. Wir haben dann noch in West-Berlin besucht natürlich und waren noch in enger Verbindung, noch in den 80er Jahren. Dann hat sie uns sogar Anfang 90 noch in Boserin besucht. Aber dann die ganze DDR hing ja so zum Halse raus. Und dass Christa sich immer noch für irgendwelche Dinge einsetzte, da noch bei der Demo sprach oder dann für unser Land und solche Geschichten noch beteiligt war, das hat ihr nicht mehr geschehen. Das war erledigt, ne? Das war weg.
Obwohl Christa Wolf und Sarah Kirsch erst über zwei Jahrzehnte nach der Wende starben, die zum Bruch ihrer Freundschaft führte, sind sie sich nie wieder begegnet.
Feindschaften haben durchaus positive Effekte. Sie beleben und regen an, steigern die Anstrengungen, inspirieren, schärfen die eigene Position. Wichtiger aber waren für Dichterinnen und Dichter immer schon die Freundschaften. Seit der Antike, spätestens seit Sappho und ihrem Kreis, sind Austausch und gemeinsame Arbeit, Kontaktvermittlung und wohlwollende Besprechung äußerst wichtig. Manchmal teilen die Freunde wie William S. Burroughs und Jack Kerouac eine Lebenshaltung. Hermann Lenz und Peter Handke wiederum verbinden ästhetische Überzeugungen. Jorge Luis Borges und Adolfo Bioy Casares begeistern sich für Gedankenexperimente und fantastische Literatur. Zusammen geben sie mehrere Anthologien heraus und erfinden einen Detektiv, dessen Namen sie aus denen ihrer Großväter zusammensetzen, Bustos Domecq. Seine Abenteuer verfassen sie gemeinsam bei mitunter täglichen Treffen. Die Passagen in den Tagebüchern von Bioy Casares, in denen er von diesen Treffen berichtet, umfassen weit über 1000 Seiten. Borges legt in einer kurzen autobiografischen Skizze Zeugnis ab von der über 50 Jahre währenden, äußerst produktiven Beziehung.
Eines der wichtigsten Ereignisse dieser Jahre und meines Lebens überhaupt war der Beginn meiner Freundschaft mit Adolfo Bioy Casares. Wir begegneten uns 1930 oder 1931, als er etwa 17 Jahre alt war und ich gerade die 30 überschritten hatte. Es wird in solchen Fällen immer vorausgesetzt, dass der Ältere der Lehrer, der Jüngere der Schüler ist. Anfangs mag das so gewesen sein, aber als wir ein paar Jahre später begannen, gemeinsam zu arbeiten, war wirklich und insgeheim Bioy der Lehrer. Im Gegensatz zu meiner Neigung für das Pathetische, Gefühlvolle, Barocke, überzeugte mich Bioy davon, dass Beherrschtheit und Mäßigung erstrebenswerter seien. Wenn ich es verallgemeinert formulieren darf, brachte mich Bioy zum Klassizismus.
Manche Freundschaften entstehen erst in reifen Jahren, wenn eine gegenseitige Einflussnahme unwahrscheinlicher wird. So bildeten die drei Nobelpreisträger Seamus Heaney aus Irland, Derek Walcott aus St. Lucia und Josef Brodsky aus der Sowjetunion in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Art weltliterarischen Dichter-Olymp, in dem Herkunft keine Rolle spielt, vielmehr die Dichtung eine gemeinsame Heimat bildet.
Unsere Sonne scheint auch auf Rom und auf dein weißes Papier, Josef. Hier wie überall sonst auch herrscht dasselbe Zeitalter. In den Städten und Lehmsiedlungen hat das Licht nie etwas von Epochen gewusst. Am rostigen Hafen von Port of Spain verblassen helle Vorstädte zu Worten, Maraval, Diego Martin, Autobahnen lang wie ein reuiges Gebet und Kirchtürme so hoch, dass man weder ihre Glocken hört, noch die schrillen Rufe von einem weiß gekalkten Minarett in einem der grünen Dörfer.
Das Gedicht als imaginäres Gespräch mit dem Freund der Freundin. Kaum jemand hat dieses Gespräch so intensiv geführt wie Friederike Mayröcker und Elke Erb. Kennengelernt haben sich die Dichterinnen erst nach dem Fall der Mauer im Jahr 1991. Da war Mayröcker 67 Jahre alt, Erb 53. Erb lebte in Berlin und hatte den Auftrag, für den Reklamverlag Leipzig eine Anthologie mit Texten Mayröckers zusammenzustellen. Aus diesem Anlass besuchte sie sie in Wien, kam mit einer Tasche voller Bücher zurück und blieb, wie sie schrieb, von da an in deren Gesellschaft. Die Sammlung der Mayröcker-Bücher sollte in den nächsten Jahrzehnten wachsen und ist, wie der mit der Ordnung des Erbnachlasses in der Berliner Akademie der Künste beauftragte Dichter Steffen Popp erzählt, weitgehend erhalten geblieben. Anders als ein großer Teil der Erbschen Bibliothek, die die Dichterin gegen Ende ihres Lebens auflöste.
Aber besonders ausgebaut waren Sachen und auch Widmungsexemplare, die sind noch alle im Archiv inzwischen, von Elfriede Tschurda einerseits und von Friederike Mayröcker andererseits. Bestimmt jeweils so 20, 30 Stück aus verschiedenen Schaffensperioden, aber wo man sieht, dass diese Beziehung zu Friederike Mayröcker jetzt schon eine sehr intensive gewesen ist. Die sind doch alle gewidmet und nicht nur mit Namen, sondern auch so mit Grüßen.
Die Arbeit an der Anthologie mit Mayröcker-Gedichten, die 1994 unter dem Titel Veritas erscheinen wird, fällt für Elke Erb in eine Phase des persönlichen Umbruchs. Gerade hat sie mit den Bänden Winkelzüge und Kastanienallee den Höhepunkt ihrer persönlichen Entwicklung erreicht und ihre Vorstellungen von den Leistungen poetischer Sprache umgesetzt, da stellt die Wende das Erreichte in Frage. Die Krise ist umfassend, betrifft das Leben und das Schreiben.
Die Verlage, die ganzen Freundschaften, da gab es diese Stadtsicherheitsgeschichten, die politischen Orientierungen, auch wenn Elke Erb jetzt nie ein Verfechter oder Fan der DDR gewesen ist, trotzdem gab es ja da Auseinandersetzungen und so, die waren plötzlich obsolet oder wurden von anderen geführt, von westdeutschen Leuten, die ganz anders dachten. Alles brach zusammen und das wirkt sich natürlich aufs Schreiben aus. Es zerstört ja im Grunde genommen deine Strukturen, du musst sie neu aufbauen und neu entwickeln. Vielleicht war es deshalb auch für Elke Erb sehr gut, gerade in der Zeit diese Auswahl von Friederike Mayröcker zu machen, weil sie da in deren Werk für diese Übergangszeit auch, für eine Neuorientierung, einen sehr interessanten und reichhaltigen und für sie eben auch in vieler Hinsicht anknüpfungsfähigen Text gefunden hat, mit dem sie arbeiten konnte, wo alles ringsrum schwimmt.
Andersherum wird Elke Erb für Friederike Mayröcker, wie so viele ihrer Freunde, zu einer Figur in ihren Gedichten, einer zentralen, häufig auftretenden Figur.
Lektion empfangen durch Elke Erb und so weiter. Und sei es im Sinkflug gewesen, diese verwelkten, verkommenen Pfingstrosen im Glas, welche flankenweise, gleich flockenweise, während die Lindenblüten herniederschwärmend und in den kleinen Regenpfützen, ich meine als weiße Häutchen erscheinen, nämlich Übungen der Blütenblättchen des Jasminbusches, gleich Etüd, indes Famulus. Elke Erb sehr schmal, Elite-Universität, schwarz gekleidet, mir gegenüber mit sparsamer Locke, nicht wahr? In zärtlicher Männlichkeit. Aus Friederike Mayröcker, Etüd.
Bemerkenswert ist die Anthologie Veritas nicht nur, weil sie ein erstes Zeugnis der Beziehung zwischen Friederike Mayröcker und Elke Erb darstellt, sondern auch, weil Elke Erb als Herausgeberin eigene Gedichte mit aufnimmt, in denen sie unmittelbar auf die Mayröckers reagiert. Erb nennt ihre Gedichte im Nachwort Antwortreden. Das Poem »Mich lösen von neu geschaffen, Mund« antwortet auf Mayröckers eisernes Gedicht. Die hämmern, Kap Traum, eine Punktreihe entlang, Wirbel, ein Geschwirr gehämmerter Wirbel, Grate, Lüfte, Geschmiedete, Lebensgeister, ein Webstuhl, webt, stößt, Zeit minus Zeit ist null, das Gewebe lösend, Geschwirr, musternd, assoziativer Tanzschritt, Mückentanz zu ihr hin. Sie auf dem Sofa, zwischen 42 und 45, von bis. Draußen Bombenkrater, Panzer, MG. Kopfverband, Bauchschuss, Trage. Das Sofa hat können im Ersten Weltkrieg schon stehen.
Friederike Mayröcker, eisernes Gedicht. Übergibt in Schienen, vertäut und überhaupt die Violetten. Schwedisch winterlich ein Geklirre wie feindlicher Raubzug, sprießender Stahl, hart wie Amazonas eiserne Manschette Kindheit. Erinnerung an ein Geklirre, Raubzug nachts oder nachmittags, wenn schläfrig. Alles rostet. Ein, zwei, drei Schläge aufs Trommelfell. Führt Metall, pflanzt Eisen, ist punktuell. Bereitet Himmel.
Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Beschreibung auch eines der Verfahren, die Friederike Mayröcker anwendet, dass in ihren Gedichten und Texten so viel gleichzeitig passiert. Also eine Synchronizität von ganz verschiedenen, ganz heterogenen, gegenläufig teilweise gelagerten Wahrnehmungen, Empfindungen stattfindet. Weshalb sie auch in vielen ihrer Texte so ein enormes Zeicheninventar braucht. Unterstreichungen, Klammern, Gedankenstriche, Kommata, Semikolon, eigentlich alles, was der ASCII-Zeichensatz hergibt, um diese ganz verschiedenen Bewegungen, wie sie sich aufeinander beziehen und wie sie ineinander, miteinander verschränkt und verfugt sind, organisieren zu können in dem Text. Ja? Und das kam Elke Erb auch deshalb entgegen, also dass man so eine Art Bewusstseinsprotokoll macht, was aber nicht nur das Denken aufzeichnet, sondern auch die Situation, die verschiedenen Sinne einbezieht, also sehr redlich ist, alles aufnimmt, wo auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht lyrisch oder literarisch irgendwie sind, in einem konventionellen Sinn, eigentlich ist nichts zu banal, als dass es auftauchen könnte, eben weil es da ist und berechtigt ist. Und das ist eine Sache, die Elke Erb auch interessiert hat.
Musste schon öfter das Paperback trocknen, weil es ins Badwasser fallen, so Elke Erb, weil ich darin lesend ein wenig eingeschlafen. Bin ganz hingeopfert, spüre den poetischen Pulsschlag, so Elke Erb. Faltest mir Chaco aus Zeitung, dass ich bedecke mit ihm meine Fontanelle, nicht wahr? Aus Friederike Mayröcker, Fleur.
Nach den Antwortgedichten in Veritas reagiert Elke Erb nicht mehr explizit auf die Gedichte Mayröckers. Dafür erscheint nun Mayröckers Name, Mayröcker als Figur oder Person in ihren Gedichten. Beide nähern sich in ihrem Schreiben einer Tagebuchstruktur an. Beide dokumentieren, frei von jeder faktenbasierten Sachlichkeit einer klassisch objektivierenden Dokumentation, ihr alltägliches Leben. Nicht der regelmäßige Kontakt, nicht das persönliche Treffen oder der intensive Austausch machen die Freundschaft wertvoll und wichtig, sondern die Gewissheit, dass da in Wien, in Berlin jemand ist, der sich mit derselben Unbedingtheit seinem poetischen Projekt verschrieben hat.
Für Friederike zum 90. neu aus dem Sommer 1969 geholt. Was der Mann sagt, sagt mir die Woge.
Hör, wie ich mich über dich werfe und in mich, und reich bin ich von mir, unerschöpflich, nicht Ende, wie weit du auch denkst. Hier bin ich und dort. Du, geh nicht die Wege, die nackten, berandeten Wege, und du brauchst kein Gefährt. Was ich dem Mann sage, sag ich der Woge. Ich war weit fort über Land, ohne Gefährt und erschöpft. Ich hörte dich nicht auf den nackten, berandeten Wegen, wie du dich über dich wirfst, dich verwirfst und nicht endest. Wie du reich bist von dir, unerschöpflich. Ich geh nicht mehr fort. Aus Elke Erb, sonnenklar Mainz. Das Hündle kam weiter auf Dreien.
Das gemeinsame, freundschaftliche Gespräch zwischen Dichterinnen und Dichtern ist nichts Ungewöhnliches. Häufig bringt die Freundschaft auch gemeinsame Werke hervor. Bei Goethe und Schiller, Borges und Bioy Casares, bei William S. Burroughs und Jack Kerouac oder Joseph Conrad und Ford Madox Ford. Manchmal wird der Freund oder die Freundin zu einer Figur in den Werken des oder der jeweils anderen. Bei Elke Erb und Friederike Mayröcker oder Josef Brodsky und Derek Walcott. Und selbstverständlich kommt es immer wieder vor, dass befreundete Dichterinnen und Dichter gemeinsam auf der Bühne sitzen und aus ihren jeweiligen Werken lesen. Sehr ungewöhnlich ist dagegen, dass Freundinnen eine Show entwickeln und diese auch gemeinsam aufführen, so wie Monika Rink, Anne Cotton und Sabine Schoh es taten. Zwischen 2009 und 2015 konnte man die sogenannte Rotten Kink Show, kurz RKS, auf verschiedenen Bühnen im deutschsprachigen Raum erleben. Monika Rink erinnert sich, blätternd in den großen Heften, in denen die gemeinsamen Ideen aufgeschrieben wurden.
Das war die Rotten King Show zum Thema Kunst, Art. Und dann, hier müssten sogar auch noch weitere mit drin sein, also quasi die ersten Sammlungen. Oder es sind auch so Themenhalden eigentlich. Jeder Einfall wird festgehalten und jeder Einfall ist per se bedenkenswert.
Monika Rink, Anne Cotton und Sabine Schoh gehören zu einer Lyrikgeneration, die sich um das Jahr 2000 herum etabliert hat. Rink und Schoh publizierten im Cookbooks Verlag, der als Sprachrohr dieser Generation wahrgenommen wurde. Die Cookbooks Autoren, zu denen auch Steffen Popp, Hendrik Jackson und Daniel Falb gehören, bildeten mit der Verlegerin und Dichterin Daniela Seel so etwas wie eine eingeschworene Gemeinschaft.
Die Idee, es kam eher zufällig dazu. Damals gab es die Veranstaltungsreihe von Cook, die damals noch im Café Burger stattgefunden hat. Am frühen Abend, bevor dann Russendisco war. Und da hat Alexander Gums, der das damals organisiert hat, Anne, mich und Sabine gefragt, ob wir gemeinsam lesen wollen. Und wir dachten dann, wir auch befreundet waren, wir setzen das auf eine andere Art und Weise zusammen. Und dann haben wir uns getroffen in dem Café zwischen Volksbühne und Kino. Und da lagen auch so ein paar Kinderspiele, zum Beispiel Tierbaby-Bingo. Und daraufhin haben wir dann für diese erste Lesung, nee, Moment, das war schon die zweite, da gab es dann auch ein Tierbaby-Bingo, was sozusagen direkt aus der Spielecke dieses Cafés auf dem Programmzettel gefunden hat. Und ganz am Anfang hatte ich mit Anne zusammen im Max und Moritz eine Lesung, wo wir bereits so vorgegangen sind, dass wir einen unglaublich komplizierten, sehr langen Programmzettel entworfen haben und uns entlang dessen an dem Programm entlang gehangelt haben. Aber das war eigentlich noch keine Rotten King Show. Und die erste war eigentlich auch noch keine. Erst die zweite, der Themenabend Tiefsee, den wir dann auf ähnliche Weise methodisch gestaltet haben als diese allererste Tier-Baby-Bingo-Show.
Die Shows waren einmalige Ereignisse. Sie wurden nicht aufgezeichnet. Die vorgetragenen Texte sind nirgendwo fixiert, nur in den Köpfen der Beteiligten und der Zuschauer erhalten. Allerdings ist zu vermuten, dass sie zu Texten in den Büchern von Monika Rink, Anne Cotton oder Sabine Schoh durchaus in Beziehung stehen.
Ich habe hier ja auch noch die Liste der Themen, die wir einmal festgelegt haben und zu denen es dann nicht mehr gekommen ist. Das waren Substanzen und Transsubstanzen, Affekte. Das erste der beiden geheimen Themen, das niemals behandelt werden wird, das Objekte. Macht, Idiotie, Zuhause, Kitsch, der Direktor, Desinfektion, Architektur.
Aus Tiere in Architektur von Sabine Schoh. Asunción, der unbetretbare Zoo. Löwe, Elefant, Flusspferd. Die letzten ihrer Art warten auf Himmelfahrt, hinter komplett umzäuntem Gelände. Die Bestände stark dezimiert wie nach einem Blitzkrieg von Snipern. Doch reicht auch allein Verfall der Gehege und eine stark eingeschränkte Pflege für den 100-jährigen Schlaf eines gesamten zoologischen Gartens im Zustand des Wartens.
Die Grenze, Landwirtschaft haben wir in der Tat mal gemacht, mitten im Odenwald, das war vielleicht nicht die beste Idee, das hätten wir eher in einer Metropole machen sollen. Die Leute kannten ja die Kühe, über die wir uns lustig machen. Horror, Test und Prüfung, das zweite der beiden geheimen Themen, das niemals behandelt werden wird. Spaltungsirre.
Aus Fremdwörterbuch-Sonette von Anne Cotton. Schwere Elemente. Mama, komm und hol den Geigerzähler. Etwas stimmt mit diesen Versen nicht. Immer wenn ich bis zum Kern sie schäle, folgen sie mir dichter auf dem Fuß. Drehe ich mich um, sind sie normal und nehmen unauffällig ihren Lauf. Werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass sie viel mehr sind. Und das regt mich auf.
Manchmal gab es so dramatische Passagen, die waren dann wirklich kollektiver Text, also im Dialog dann auch geschrieben. Aber eigentlich sind wir so vorgegangen, dass wir eben anhand all dieser Erstnotizen, schwimmende Argumente im Auge des Betrachters, wie wenn die Feder futsch ist, Stimmenverleih, Guggenheim-Lab, Guggenheinis, vom Feinsten zum Gröbsten, die Maske ist die Maske, Blutergüsse in Neonfarben, Selbstähnlichkeit der Nahrung nach ihrer Verwendung oder Verwundung? Verwundung, heute nur für Frauen.
Aus Honigprotokolle von Monika Rink. Freundschaft. Andere Funktionen beobachten wir, andere Rochaden. Gedacht sei ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsraum, der nicht allein, sondern nur in Begleitung eines Freundes oder einer Freundin betretbar ist. Wenige sind so gefertigt, dass man wie wehend zu dritt läuft darin. Viele sind strenger noch in der Zweizahl als der Paarraum es ist. Und doch nicht. Der Freund und die Freundin würden es nie wagen, nie wollen, den Raum zuzuzurren.
Wieder leben wir, wie einst Goethe und Schiller, in einer Zeit, in der Freundschaft zu einem Passepartout-Begriff geworden ist. Alle sind in den sozialen Medien mit allen befreundet. Nicht nur in schwedischer Möbelhauswerbung wird man angesprochen, als wäre man der beste Kumpel. Und in der Politik wird zunehmend nicht nur die Freundschaft zwischen einzelnen Staaten wie Frankreich und Deutschland innig beschworen, selbst Staatenlenker wie Donald Trump, Viktor Orban oder Kim Jong-un werden nicht müde, die Größe ihrer vermeintlich persönlichen Freundschaft zu betonen. Eine Zeit also, in der sprachsensible Menschen, wie Dichterinnen es sind, dieses Wort nur im Notfall in den Mund nehmen.
Wir waren irgendwie immer auf der Seite der Realisierung und wenn das nicht ging, dann haben wir es irgendwie anders gemacht. Oder man denkt sich eine wie auch immer geartete Schwundstufe davon aus, dann machen wir es halt im Maßstab 1 zu 40.000, wenn wir die Alpen nicht ins Kaffeeburger kriegen.
Wir waren immer auf Seite der Realisierung. Freundschaft zwischen Dichterinnen und Dichtern ist nicht gegeben. Sie vollzieht sich im gegenseitigen Austausch und in der gemeinsamen Arbeit stets aufs Neue. Freundschaft ist, wie Monika Rink in ihrem Gedicht Freundschaft schreibt, ein Aufmerksamkeitsraum, in dem man sich zu zweit oder auch zu dritt aufhält. Ein Raum, der offen ist und sich verändern kann. So werden Shows irgendwann abgesetzt, enden Freundschaften. Die Regel aber scheint zu sein, Freundschaften sind dauerhafter als die meisten romantischen Liebesbeziehungen. Sie sind flexibler, vielleicht auch vielgestaltiger. Und die Idee des allein aus sich selbst schöpfenden Originalgenies erweist sich mit Blick auf die vielen und vielfältigen Dichterfreundschaften als Mythos.
Der hohe Geist der Freundschaft. Zusammenschreiben über Dichterfreundschaften von Tobias Lehmkuhl. Es sprachen Katlin Gavlich, Katharina Pütter, Frank Arnold und Timo Weißschnur. Ton Alexander Brennecke. Regie Roman Ruthart. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.
Und in dem Moment, in dem Schiller stirbt, spricht Goethe ganz klar: Ich habe einen Freund verloren und habe dadurch die Hälfte meines Lebens verloren. Das Wir war zerbrochen und zurückbleibt ein einsames Ich. Ja, wenn das nicht Freundschaft ist.